Ja, im August habe ich, glaube ich, den letzten Abschnitt besprochen aus der Bergpredigt. Mach doch mal bitte die Folie 10. Ja. So, wir machen ja heute weiter mit Matthäus-Evangelium. Wir sind in der Bergpredigt und ich hatte gesagt, Bergpredigt, das ist so etwas wie die Verfassung, das Grundgesetz des messianischen Reiches. Das messianische Reich ist ein Königreich und jedes Reich hat ein Gesetz, hat Gesetze. Und Jesus bringt hier die Gesetze, die Verfassung des messianischen Reiches. Das ist diese Rede in den Kapiteln 5, 6, 7. Es ist ziemlich ähnlich aufgebaut wie bei Mose, als das Volk Israel Ägypten verlässt, sich versammelt am Sinai. Da geht Mose ja auf den Berg und da bekommen sie die Gesetze und Gebote. Da gab es zwei Tafeln. Auf jeder Tafel standen 5 Gebote und dann gab es noch viele zusätzliche Erklärungen, wie man das umsetzen soll. Am Anfang gab es einen Segen dann und dann auch einen Fluch am Ende. Also gesegnet ist der, der das tut, verflucht wird der sein, der es nicht tut. Und genauso, nur ein bisschen anderer Reihenfolge, haben wir das in der Bergpredigt. Wir haben am Anfang den Segen, kennen wir als die Seligpreisungen. Dann gibt es ein paar grundsätzliche Gedanken, was ist das mit dem Gesetz? Also denkt nicht, sagte Jesus, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Jetzt ist nur noch die Liebe und das ist zu kurz gegriffen. Und Jesus sagt, ich möchte das Gesetz erfüllen, Gesetz zum Propheten. Dafür bin ich gekommen und ihr müsst daran denken, eure Gerechtigkeit muss anders sein. Total anders als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die ist immer äußerlich. Und bei Jesus geht es mir um das Innere. So, und dann kommen 10 Gebote, genau wie auf den 2 Steintafeln bei Mose. Dort war bei Mose die erste Tafel, da ging es um die Beziehung zu Gott. Und auf der 2. Tafel ging es um die Beziehung zu den Menschen. Hier ist es umgekehrt. Die ersten 5 Gebote, die finden wir in Kapitel 5, da geht es um die Beziehung zum Menschen. Wir haben das alles mal reingeschaut. Du sollst nicht töten, habt ihr gehört. Und ich sage euch jetzt, was heißt das? Verachte nicht deinen Nächsten. Ne? Du darfst nicht Ehe brechen. Und ich sage dir, es fängt im Herzen an, sagt Jesus. Ja, du musst dein Wort halten. Du sollst nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Das 5. Gebot war von der Ganzheitlichkeit. Gott sagt nicht, den einen liebe ich, den anderen hasse ich. Und ihr sollt nicht eure Brüder nur lieben und eure Feinde hassen, sondern ihr sollt ganzheitlich Menschen lieben, so wie Gott das tut. Auch die, die euch nicht passen, auch die, die nicht eure Brüder sind, nicht zu eurem Verein gehören. So, und dann kam die 2. Tafel, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das 6. Gebot. Da ging es erstmal von der Mildtätigkeit oder Spenden, aber eigentlich Mildtätigkeit, dass mir die Not anderer mich bewegt, ihnen zu helfen, finanziell, mit anderen Dingen, dass mir die Not anderer nicht egal ist. Almosen ist der alte Begriff dafür, aber es ist etwas, was mit Mitgefühl zu tun hat. Mildtätigkeit ist der Begriff dafür. Na, wenn wir eine Spendenquittung bekommen, dann ist immer ein Verein, der mildtätig ist, religiöse Zwecke und so weiter. Da geht es um Mildtätigkeit. Also ich gebe etwas für die Not anderer. Dann ging es um das Gebet und das Fasten. Das ist ein Doppelgebot. Und jetzt kommen wir zum Schätze sammeln. Wir sind also im 8. Gebot, kommen dann noch 2 weitere Gebote. Dann gibt es noch was Grundsätzliches zum Halten der Gebote. Worauf soll man achten, sagt Jesus? Wo lauert die Gefahr? Und dann am Ende noch das, was wir als den Fluch kennen. Wer diese Rede von mir hört und sie nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus auf Sand baut. Dinge. Gut, jetzt mal die Folie 23 ist das, glaube ich. Das ist der Text für heute. Nee, eins davor, sorry. Manchmal bin ich durcheinander.
Ja.
Gut, ich habe das in zwei Teile aufgeteilt. Das ist ein bisschen längerer Text. Matthäus 6, 19 bis zum Ende des Kapitels. Ihr, was ist mein Text? Ihr dürft euch keine Schätze sammeln auf der Erde. Ihr dürft euch keine Schätze sammeln auf der Erde. Das ist ein Gebot, ein Imperativ, ein ganz striktes Gebot. So wie du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Genauso formuliert. Ihr dürft euch keine Schätze sammeln auf der Erde. Warum? Die erste Begründung, die Jesus gibt, wo Motten und Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Also Schätze, die nicht halten, Schätze, die vergehen, Schätze, die verrotten, Schätze, die du verlieren wirst. Da bleibt nichts von übrig. Ihr dürft das nicht, sagt Jesus. Lasst das sein. Verboten. Ist nicht eine Empfehlung, ist tatsächlich ein Gebot. Und dann gibt es die zweite Seite davon. Ihr müsst euch aber Schätze sammeln im Himmel. Ihr müsst Schätze sammeln im Himmel. Ich habe das mal so auch als scharfen Imperativ formuliert, wie es da im Griechischen steht. Sammelt euch Schätze, ihr müsst das. Jesus will, und das ist ein Gebot, das achte Gebot, er will, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln, an der richtigen Stelle, wo Motten und Rost nicht fressen und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Also Schätze, die bleiben. Das ist schon ein tolles Gebot, ne? Hier sage ich, ich erwarte von euch, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr zu meinem Königreich gehört, wenn ihr meine Jünger seid, dass ihr euch die richtigen Schätze sammelt. Ich will und erwarte von euch, dass ihr Schätze nicht auf der Erde sammelt, sondern im Himmel. Wie das geht, sollen wir uns anschauen. Und was das heißt. Aber zunächst geht Jesus darauf ein, was uns daran hindert, Schätze zu sammeln und wie das so irgendwie funktioniert. Wo nämlich dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Das ist das eigentliche Anliegen zunächst mal von Jesus. Das Herz, da geht es wieder um das Innere. Wo ist das Herz? Wo der Schatz ist, da ist das Herz. Und deshalb, ja, dein Schatz sitzt neben dir, du hältst ihn fest, aber es gibt noch einen anderen Schatz. Nur wo dein Schatz ist, nehmen wir doch mal dieses Bild, einige von euch sind gleich ein bisschen näher zusammengerückt. Hallo Schatz, ja, wo dein Schatz ist dein Herz. Das stimmt, ne? Und so ist das mit den Schätzen, die wir sammeln. Wo wir sammeln, welche Art von Schätzen wir sammeln, das zeigt, wo ist eigentlich mein Herz? Und Jesus ist ja immer am Herzen interessiert, nicht an den äußeren Dingen. So wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die alles richtig machten, da fiel nichts auf, das sah schön aus, tolle Verpackung. Aber das Herz. Und Schätze zeigen, wo ist eigentlich dein Herz? Und wo sollte dein Herz sein? Wo wünscht sich Jesus dein Herz? Und das wird deutlich an der Art von Schätzen, die ich sammle. Und jetzt sagt Jesus etwas, was ein bisschen schwierig verständlich ist. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Das scheint ja gar nichts miteinander zu tun zu haben. Die Lampe des Leibes, also die Lampe des Körpers, ist das Auge. Die Augen sind quasi sowas wie die Taschenlampen. Ja, stell dir so einen Menschen mal im Dunkeln vor und die Augen sind wie Taschenlampen. Da leuchtet es raus. Die Lampen des Leibes, das sind die Augen. Wenn also dein Auge klar ist, manche übersetzen mit gesund, dann wird dein ganzer Leib von Licht erfüllt werden. Komischer Ausdruck. Wir sagen ein anderes, so eine Art Sprichwort. Die Augen sind das Fenster zur Seele. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist so das, was Jesus hier so anspricht, in diesem Bild. Das ist nicht eigentlich nur ein Bild, sondern es ist tatsächlich so. An den Augen können wir sehen, wie es innen drin ist. So wie du deinen Schatz anschaust, weiß dein Schatz sofort, ob alles in Butter ist oder nicht. Oder ob irgendwo es knirscht. Das kann man in den Augen sehen. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist so. Es ist tatsächlich. Das Auge ist die Lampe des Leibes oder das Fenster zur Seele. Das Fenster zu deinem Herzen. Das hat was mit den Augen zu tun. Wenn aber dein Auge böse ist, andere übersetzen mit krank ist, Jesus benutzt das Wort böse hier, aber es hat auch was mit krank zu tun. Also es ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, wir sagen eine böse Krankheit, eine böse Entzündung. Damit meinen wir was Schlimmes. Da ist was nicht in Ordnung. Wenn dein Auge böse ist, dann wird dein ganzer Leib dunkel werden. Kennt ihr das? Menschen mit einem finsteren Blick. Warum ist der finster, dieser Blick? Warum ist bei anderen Menschen, als wenn ein Licht strahlen würde? Da ist ein Zusammenhang zwischen dem Herzen, dem Innersten und meinen Augen. Und das spricht Jesus hier an. Wenn also das Licht in dir, was ist das für ein Licht in uns? Na, das ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Wir haben davon am Anfang gehört, von der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Warum? Weil Gott ein Licht hineingelegt hat. Das ist etwas Geistliches, das ist geistliches Leben. Und dieses geistliche Leben wird in den Augen sichtbar. Das hat was mit den Augen zu tun. Das kann man sehen. Ich freue mich immer wieder darüber, es betrifft mich immer wieder, auch wenn ich in anderen Kulturen unterwegs bin. Wenn du Menschen, die du überhaupt nicht kennst, die einen völlig anderen Hintergrund leben, deren Sprache du nicht ein bisschen verstehst, und man betet zusammen, hört von Gottes Wort und die Augen fangen an zu leuchten. Kennt ihr das? Ich finde das großartig. Das ist, was Gott hineinlegt in uns. Wenn aber das Licht in uns dunkel wird, was für eine Finsternis. Was will Jesus sagen? Er erklärt es in dem zusammenfassenden Vers danach. Niemand kann zwei Herren dienen. Es geht nicht. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder wird sich an den einen hängen und den anderen verachten. Und um es noch deutlicher zu machen, ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon. Es geht nicht. Und das hat etwas mit den Augen zu tun. Worauf schauen denn deine Augen? Jesus spricht ja immer mit du in diesem Abschnitt. Du, worauf schaust du? Was lässt deine Augen strahlen? Was ist denn dein Schatz? Wo ist denn dein Schatz? Was lässt dich denn jubeln? Womit beschäftigen sich denn deine Augen ständig? Schätze, das hat auch was mit Geld zu tun, mit Besitz, mit Haben. Ist nicht unbedingt nur das neueste Handy. Schickste Wagen oder Immobilien oder Bankkonto oder Klamotten oder alles diese äußeren Dinge. Aber es gibt Dinge, auf denen unsere Augen sehr, sehr gerne und sehr intensiv ruhen, mit denen wir uns sehr stark beschäftigen. Und sie zeigen, was ist denn da eigentlich im Herzen? Und wenn sich unsere Augen mit Dingen anfangen zu beschäftigen, die Schätze sind, auf dieser Welt, die vergehen werden, die nicht bleiben werden, dann wird es in unserem Herzen dunkel. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und das Licht, das in uns ist, kann nicht mehr leuchten. Jesus hat am Anfang gesagt, das Licht soll auf den Lampenständer. Ja, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Das Licht soll leuchten, so soll auch euer Licht auf den Lampenständer, damit alle, die im Haus sind, dieses Licht sehen und Gott preisen. Sie sollen eure guten Werke sehen und Gott preisen. Das ist das. Und oft machen wir diesen großen Fehler und denken, das funktioniert. Ich kann die Schätze in dieser Welt sammeln, was immer sie sind. Aber es sind die äußeren Dinge, die nicht bleiben werden. Das sind die materiellen Dinge. Es hat ganz viel mit Geld zu tun. Es hat ganz viel mit Anerkennung, mit Status und so zu tun. Wir diese Dinge sammeln und darauf unsere Augen richten, dann kannst du nicht gleichzeitig Gott dienen. Und wenn du 100-mal in der Gemeinde sitzt und alle Lieder mitsingst und alles richtig machst, es funktioniert nicht, sagt Jesus, geht nicht. Weil das Licht in dir dunkel wird. Das sieht man vielleicht nur, wenn man genau hinschaut. Und die meisten merken es vielleicht nicht. Aber Gott sieht es, ob da Licht ist oder ob es dunkel geworden ist. Das heißt ja nicht, man geht verloren. Aber es ist dunkel, da leuchtet nichts mehr. Da ist keine Strahlkraft mehr. Da ist keine Wirkung mehr, weil wir auf die falschen Schätze unsere Augen, unser Herz gesetzt haben. Und das möchte der Jesus verhindern und sagt, nein, sammelt euch Schätze im Himmel, wo keine Motten und Rost fressen, wo Diebe nicht kommen und stehlen, wo du das nicht verlieren wirst, Schätze, die bleiben werden. Es gibt ein großes Problem, das wir mit uns herumschleppen, was uns oft daran hindert, Schätze im Himmel zu sammeln. Aus diesem Grunde, sagt nämlich jetzt Jesus, aus diesem Grunde sage ich euch, ihr dürft euch keine Sorgen machen um euer Leben, was ihr essen werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Sorgen? Was hat denn das jetzt mit Schätzen zu tun? Dass wir uns Sorgen machen, dass wir am nächsten Tag nicht mehr genug haben, dass es nicht reicht, das ist die eigentliche Triebfeder, warum wir oft so viele Schätze sammeln, warum wir oft in die falsche Richtung investieren, weil wir Sorgen haben, weil wir Angst haben, morgen reicht es nicht mehr, morgen habe ich nicht mehr genug. Und deshalb häufen wir immer mehr an und sammeln aus dem eigenen Antrieb heraus, ich habe Sorge, dass es morgen nicht mehr reicht. Manchmal nimmt Gott uns das alles weg. Und wir lernen zu vertrauen. Aber das Normale, Menschliche ist, dass wir uns Sorgen machen. Das ist uns so nahe. Wird es morgen noch reichen? Wird es nächstes Jahr noch reichen? Brauche ich nicht noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr? Werde ich auch morgen noch zu essen haben? Und das ist die Triebfeder. Die sieht so unscheinbar aus. Und ist so normal und so verbreitet, aber sie hindert uns daran, die wirklichen Schätze zu sammeln. Aber ist denn nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als Kleidung? Gibt es da nicht wirklich noch mehr im Leben? Sollte sich unser Leben nur um diese äußeren Dinge drehen, Essen, Trinken, Besitzen, Sicherheit, gut gefülltes Bankkonto und all diese äußeren Dinge, ist da nicht wirklich noch mehr? Ja, in der Theorie würden wir sagen, natürlich, aber in der Praxis, wie sieht das denn aus? Schaut doch auf die, mach mal die nächste Folie, schaut euch die Vögel am Himmel an. So, und Jesus gibt jetzt zwei Beispiele, um uns zu verstehen zu geben, macht euch doch keine Sorgen, Leute. Sorgt euch nicht so. Sorgen, die sind uns so nah, ich kenne das selber. Das ist nicht einfach. Ja. Und wenn du Banker bist, dann weißt du, wie dich die Menschen ständig damit beschäftigen. Wird es morgen noch reichen? Wie kann ich Kohle am besten anlegen? Wie kann ich auch für meine Zukunft sorgen? Wie mache ich das alles? Aber schaut euch doch die Vögel am Himmel an. Die säen nicht, die ernten nicht und die sammeln auch nichts in die Scheune. Und euer himmlischer Vater gibt ihnen zu essen. Die machen sich keine Sorgen. Hast du schon mal einen Spatz gesehen, der sich Sorgen macht? Was soll ich denn morgen fressen? Was ist denn jetzt, wenn der Winter kommt? Nein. Gott versorgt sie. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Euer himmlischer Vater, sagt Jesus. Das ist übrigens ein Ausdruck von Gott, den Jesus fast nur hier in diesen Abschnitten gebraucht. Euer himmlischer Vater, um zu zeigen, hey, denk doch mal, du hast doch einen Vater. Ein Kind macht sich normalerweise keine Gedanken über morgen, weil er weiß, das macht der Papa, er ist zuständig. Ja, wenn wir erwachsen werden, dann müssen wir natürlich schon ein bisschen mitdenken, aber dieses sich Sorgen und den Fokus immer auf diese Dinge legen, das zeigt doch, eigentlich vertraue ich meinem Vater im Himmel nicht. Der soll mir helfen, wenn ich nicht weiterkomme, er soll mir Gelingen geben bei dem, was ich plane, aber dass er sorgen wird, oh, wie schwer ist das? Wie schwer ist das? Darum schaut sie euch doch an, wenn ihr wieder Zweifel habt auf die Vögel. Oder wegen Kleidung. Warum macht ihr euch Sorgen? Kleidung ist mehr als nur was anzuziehen. Das hat auch mit Status zu tun. Ja, Kleider machen Leute. Meine Stellung in der Gesellschaft. All diese Dinge. Mein Job. Wie sieht das aus? Was mache ich? Wie stehe ich da? Was habe ich für eine Anerkennung? All diese Dinge. Hängen wir das mal an die Kleidung dran. Warum macht ihr euch Sorgen? Schaut euch doch mal die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Ja, wie wachsen die denn, die Lilien? Also, kennt ihr Lilien? Das ist eine schöne Blume. Ja, Schwertlilien heißen die auch. Die gibt es in Blau und in Gelb und schöne Blume. Wie wachsen die denn? Ja, die mühen sich nicht ab den ganzen Tag. Die spinnen auch nicht, also hier oben ist es nicht gemeint, sondern machen keinen Garn. Ja? Spinnen. Aber ich sage euch, dass nicht einmal Salomo in all seiner Pracht so gekleidet war wie eine von ihnen. Und Salomo galt als der Prächtigste. Der hatte so viel Geld, das kannst du dir nicht vorstellen. Der schwamm im Gold wie Dagobert. Da kamen sie von überall aus dem Nahen Osten, um diesen Mann zu sehen. Oh, der hatte eine Kleidung an, vom aller Feinsten. Und Jesus sagt, die Lilien, die sich nicht abmühen, die sind viel schöner und die hat Gott gemacht. Gott zieht die an, Gott macht das. Wenn er das macht, was sollte er dann nicht auch bei euch tun? Wenn also das Gras des Feldes, das heute steht und wächst und morgen schon in den Ofen geworfen wird, so als Brennmaterial, wenn Gott sie dermaßen kleidet, nicht viel mehr auch euch? Glaubst du, dass Gott dich nicht versorgen wird? Glaubt ihr das? Kleingläubige, sagt Jesus. Das ist Kleinglaube. Aber schwer, ne? Schwer, so zu vertrauen. Euer Vater im Himmel, er versorgt die Vögelchen, er lässt die Lilien wachsen, er macht das. Und er hat versprochen, uns nicht zu verlassen, uns zu geben, was wir brauchen. Und doch machen wir uns fast in die Hose, wenn mal irgendwo es finanzielle Engpässe gibt oder was passieren könnte. Wir haben große Angst und Sorgen. Deshalb sage ich euch, ihr sollt euch keine Sorgen machen. Ihr sollt euch keine Sorgen machen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit sollen wir uns kleiden. Also alles diese äußerlichen Dinge, wo wir investieren, wo wir im Grunde Schätze sammeln, wo wir vorsorgen für die Zukunft. Macht dir keine Sorgen. Macht das nicht, sagt Jesus. Euer himmlischer Vater, noch etwas anderes. Alles das, alles diese äußeren Dinge erstreben die Heiden. Menschen, was sind Heiden? sind Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht wissen, dass sie einen liebenden Vater im Himmel haben. Willst du dich auch so verhalten? Will ich mich auch so verhalten, als wüsste ich nicht, dass ich einen Vater im Himmel habe? Euer himmlischer Vater, da ist er wieder, er weiß, dass ihr alles dies, alles das braucht. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was ich brauche. Ich muss ihm das nicht tausendmal sagen. Ich muss nicht so eine Angst haben. Er weiß doch, was ich brauche. Er ist doch mein Vater. So, ihr müsst aber zuerst nach dem Königreich und seiner Gerechtigkeit streben. Was heißt das? Ihr müsst zuerst nach dem Königreich und seiner Gerechtigkeit streben. Was hat das mit Schätzen zu tun? Um welche Schätze geht es denn? All das andere, das Äußere, das wird Gott euch so noch geben. Macht ihr da nicht so eine Sorgen. Lasst das Königreich Gottes, die Herrschaft Jesu, sein Reich, lass es die Priorität in deinem Leben sein. Such das zuerst, mach das zur Priorität. Das andere kommt von alleine. So, was heißt das? Wie sammle ich denn Schätze? Was sind denn das für Dinge? Jesus sagt uns nicht ganz genau, was diese Schätze sind, aber er hatte in den beiden Geboten vorher genau dieses Thema angesprochen. Er hatte gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nur äußerlich ist, wenn ihr das nur tut, dass Menschen es sehen, dann habt ihr keinen Lohn. Lohn, Schätze. Wenn ihr aber, und da ging es um drei Punkte, wenn ihr aber eure Mildtätigkeit teilnehmen an den Nöten anderer, ihnen geben, abgeben, spenden, aus Mildtätigkeit, aus Mitgefühl. Wenn ihr das tut, ohne dass eure Linke weiß, was eure Rechte tut, alleine zwischen dir und dem Vater, er wird es dir vergelten, erstatten. Er wird dir einen Lohn geben, er wird dir Schätze geben. Was heißt das? Oder wenn ihr betet, tut das nicht, damit die Menschen euch sehen. Ich garantiere euch, sagt Jesus, der Lohn ist futsch, keine Schätze. Wenn du betest, geh in dein Kämmerchen, mach die Tür zu, bete zu deinem Vater. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, was macht er? Er wird es dir, öffentlich ist nicht unbedingt im Urtext, er wird es dir vergelten. Er wird dir etwas dafür geben. Er wird deine Mühe belohnen. Er gibt dir einen Schatz. Sammel Schätze. Und wenn du fastest, beten und fasten, er wird dir Schätze geben. Er wird es dir vergelten. Das waren drei Dinge, die hatte Jesus gerade vorher genannt. Mildtätigkeit, beten und fasten. Das klingt so banal, aber es ist genau das, womit wir Schätze im Himmel sammeln und womit wir eigentlich unser Leben, was unser Leben mit prägen sollte. Das ist das. Sammelt Schätze. Jesus will das. Mach mein Reich zur Priorität. Ich gebe euch mal ein Beispiel von diesem Schätzesammeln. Zwei Beispiele. Da waren ein paar Magier. Die kamen irgendwo aus dem Iran oder Irak. Und die hatten also ein Licht gesehen. Irgendwo in der Nacht plötzlich ein Licht. Und sie erkannten, da muss der König der Juden geboren worden sein. Es geht um das Königreich. Und dann gingen die nach Jerusalem. Und dann fragten die rum, wo ist der König der Juden, der geboren wurde? Oh, das muss wohl in Bethlehem sein. Dann gingen sie nach Bethlehem. Und dann zeigte ihnen dieses Licht, wo ist das Haus, wo Jesus ist. Und sie fanden Jesus. Und was machen sie? Sie beten ihn an. Ja, und was machen sie noch? Ja, wo holen sie die Geschenke raus? Aus ihren Schatztruhen. Muss ich mal lesen. Sie öffneten ihre Schatztruhen, das ist das Wort, genau das Wort, was Jesus hier benutzt, und sie holen da verschiedene Sachen raus. Was holen sie raus? Gold, Weihrauch, Myrrhe. Alles das, was man brauchte für den Räucheraltar, um anzubeten. Und dann fallen sie nieder und beten an und haben Gold, Weihrauch, Myrrhe, Symbole für Anbetung. Und da hatten sie aus den Schatzkisten geholt, Schätze. Das hat was mit Gebet zu tun, das hat was mit Anbetung zu tun, das hat was mit Hingabe zu tun. Anderes Beispiel, da gab es eine Frau, die war 84 Jahre alt, die hieß Hanna, die war vom Stamm Asser, 84 Jahre war die alt. Sie war eine Prophetin, das heißt, sie sprach von Gott zu den Menschen. Und diese Frau war schon mindestens 60 Jahre lang eine Witwe gewesen. Die war nur 7 Jahre verheiratet, man heiratete meist sehr früh, ja, so 16, 17 oder was, höchstens war man alt. So, dann war die 7 Jahre verheiratet und dann war sie Witwe geworden. Das war eine Katastrophe, Witwe. Ja, da gab es keine Rentenversicherung, Witwenrente und so. Nee, da hast du wirklich ganz schlechte Karten. Ganz schlechte Karten. Ja, die Witwen, das waren die Ärmsten der Armen. Und was macht diese Frau? Tag und Nacht blieb sie im Tempel, also die ist natürlich nach Hause gegangen zwischendurch, aber grundsätzlich, die war immer im Tempel zu finden. Was hat sie gemacht dort? Sie diente Gott mit Beten und Fasten. Ja, wie kann man denn Gott mit Beten und Fasten dienen? Ja, es ist ein priesterlicher Dienst. Das Wort, das hier auch benutzt wird. Wir sind ein Königtum von Priestern. Was machen die? Die bringen Menschen vor Gott. Fürbitte, Danksagung, Anbetung. Die setzen sich ein, die vermitteln. Das ist das. Und diese Frau, obwohl sie äußerlich so arm war, hatte so viel Schätze bei Gott gesammelt. Und sie wartete auf die Erlösung Israels, heißt es. Und dann, als sie Jesus sah, dann lobte sie Gott und sprach mit den Menschen, mit denen, die auf die Erlösung Israels wartete. Sie brauchte Hilfe. Wenn wir anfangen zu beten, Gott unser Vertrauen bringen, Tür zumachen, Gott anbeten, ihm danken, unsere Bitten, unsere Noten, all das bringen, die Menschen vor ihm bringen, da werden Schätze gesammelt. Und das will der Herr Jesus. Beten, Fasten, geben. Das sind die drei Dinge, die ich erkennen kann, die Jesus vorher schon angesprochen hatte. Und er möchte, sammelt hier damit Schätze. Tu das. Denn die anderen Schätze, die du aus deinen Sorgen heraus, aus der Sorge zu kurz zu kommen, immer sammelst, auf die sich deine Augen und deine ganze Konzentration oft richten, die wirst du verlieren. Die werden wir nicht halten können. Deshalb sollt ihr euch keine Sorgen machen für den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Probleme. Das hilft uns auf diesem Wege, für heute, für die Sorgen dieses Tages, da dürfen wir beten, da dürfen wir auch Sorgen haben. Wir haben Sorgen, unser Leben ist immer wieder mit Sorgen erfüllt und vielen Problemen. Aber lass es bei dem, was heute ist. Sorg nicht für nächsten Monat schon, für nächstes Jahr. Sorg dich nicht für das, was wird noch in 10 Jahren sein. Und dann, und dann, und dann. Heute, das reicht. Da haben wir genug zu beten, haben wir genug zu vertrauen. Und indem wir das tun, sammeln wir Schätze. Das ist eigentlich ganz naheliegend, das ist gar nicht so weit weg. Da müssen wir es nicht verrenken für. So, das ist das 8. Gebot, was ich erkennen kann. Ihr dürft euch keine Schätze auf der Erde sammeln. Ihr müsst euch Schätze im Himmel sammeln. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann lass uns das beherzigen, denn der Herr Jesus hat gute Gedanken, gute Absichten. Er möchte, dass wir ja, reich sind vor ihm, mit dem, was wirklich bleibt. Amen.